Kapitel 3: Lenin und die Grundlagen des Sozialismus. Lenins politische Vision und seine Reformen. Lenin und die Grundlagen des Sozialismus bilden ein zentrales Kapitel in der Geschichte der Sowjetunion und der weltweiten sozialistischen Bewegung. Lenin, dessen Geburtsname Wladimir Iljitsch Uljanow war, wurde am 22. April 1870 in Simbirsk geboren. Er entwickelte sich zu einem der einflussreichsten politischen Denker und Aktivisten des 20. Jahrhunderts. Sein Leben und Wirken waren geprägt von der Suche nach einer radikalen Umgestaltung der Gesellschaft im Sinne des Marxismus, dessen Theorien er an die spezifischen Bedingungen des Russischen Reiches anpasste. Lenins politische Vision gründete sich auf den Ideen von Karl Marx und Friedrich Engels, den Begründern des wissenschaftlichen Sozialismus. Marx hatte in seiner Analyse des Kapitalismus aufgezeigt, dass dieser unvermeidlich Krisen hervorruft und letztlich von einer klassenlosen Gesellschaft abgelöst werden würde. Lenin übernahm diese Grundidee, modifizierte sie jedoch für die Gegebenheiten in Russland. Er vertrat die Auffassung, dass der Kapitalismus durch eine organisierte Revolution der Arbeiterklasse gestürzt werden müsse. Lenin ging jedoch über Marx hinaus, indem er betonte, dass eine gut organisierte und disziplinierte Avantgarde-Partei notwendig sei, um diese Revolution zu führen. Dies war eine zentrale Neuerung, die später als leninistisches Prinzip bekannt wurde. Die Grundlage von Lenins Vision wurde erstmals 1902 in seinem Werk »Was tun?« dargelegt, indem er die Rolle der revolutionären Partei als Vorhut der Arbeiterklasse definierte. Lenin glaubte, dass das Proletariat ohne die Führung einer Partei nicht in der Lage sei, über rein wirtschaftliche Forderungen hinauszugehen und eine sozialistische Revolution durchzuführen. Er stellte klar, dass die Partei aus professionellen Revolutionären bestehen sollte, die in der Lage waren, die Arbeiterschaft zu organisieren und gegen die autokratische Zarenherrschaft zu mobilisieren. Diese Auffassung wurde kontrovers diskutiert und führte 1903 zur Spaltung der russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, RSDAP, in Bolschewiki, die Lenins Ansichten folgten, und Menschewiki, die eine breitere Parteistruktur bevorzugten. Ein entscheidender Moment in Lenins politischem Wirken war die Russische Revolution von 1917. Bereits vor diesem Ereignis hatte er die Schwächen der zaristischen Autokratie erkannt, die durch die militärischen Niederlagen im Russisch-Japanischen Krieg 1904 bis 1905 und den Ersten Weltkrieg noch verschärft wurden. Lenin kehrte im April 1917 aus dem Exil zurück, nachdem die Februarrevolution den Zaren gestürzt hatte und eine provisorische Regierung unter Alexander Kerensky gebildet worden war. In den sogenannten April-Thesen, die er kurz nach seiner Rückkehr veröffentlichte, forderte er alle Macht in Sowjets und legte den Grundstein für die bolschewistische Strategie. Lenins Reformen nach der Oktoberrevolution von 1917 waren ebenso radikal wie seine theoretischen Vorstellungen. Nachdem die Bolschewiki die Macht übernommen hatte, begann Lenin seine Vision einer sozialistischen Gesellschaft umzusetzen. Eine der ersten Maßnahmen war das Dekret über Land, das den Bauern den Besitz des von ihnen bewirtschafteten Landes übertrug. Dieses Dekret war eine Antwort auf die jahrhundertelange Unterdrückung der russischen Bauernschaft und wurde von Millionen von Bauern begrüßt. Gleichzeitig wurde mit dem Dekret über den Frieden ein sofortiger Waffenstillstand angeboten, der schließlich im März 1918 zum Frieden von Brest-Litowsk mit den Mittelmächten führte. Obwohl der Vertrag territorial erhebliche Verluste bedeutete, Russland gab unter anderem die Ukraine, Belarus und das Baltikum auf, war er für Lenin notwendig, um den Bürgerkrieg zu vermeiden und die Revolution zu konsolidieren. Ein weiterer zentraler Aspekt von Lenins Reformen war die Schaffung der Sowjetmacht als neues Regierungssystem. Die Sowjets, lokale Räte von Arbeitern, Soldaten und Bauern, sollten die Machtbasis des neuen Staates bilden. Obwohl Lenin in der Theorie die Macht dieser Räte betonte, wurde die reale politische Macht bald von der bolschewistischen Partei monopolisiert. Kritiker werfen Lenin vor, dass er damit die demokratischen Ansprüche der Revolution verriet. Befürworter argumentieren hingegen, dass dies in der turbulenten Zeit des Bürgerkriegs und der ausländischen Interventionen unvermeidlich war. Wirtschaftlich verfolgte Lenin eine Politik, die als Kriegskommunismus bekannt wurde. Diese Maßnahmen, die von 1918 bis 1921 galten, umfassten die Verstaatlichung der Industrie, die Abschaffung des privaten Handels und die Zwangsablieferung von Nahrungsmitteln durch die Bauern. Der Kriegskommunismus wurde jedoch von massiven Widerständen begleitet, darunter Bauernaufstände und die Rebellion von Kronstädter Matrosen im Jahr 1921. Angesichts dieser Schwierigkeiten und der schweren wirtschaftlichen Krise entschied Lenin, einen strategischen Rückzug zu machen und die neue ökonomische Politik, NEP, einzuführen. Die NEP erlaubte einen begrenzten Privatsektor und markierte eine pragmatische Anpassung Lenins an die Realitäten seiner Zeit. Lenins Vision wurde nicht nur durch seine theoretischen Schriften und politischen Entscheidungen geformt, sondern auch durch seine Fähigkeit, eine starke ideologische Bewegung zu organisieren und für seine Ziele zu mobilisieren. Er war ein unermüdlicher Verfechter der Revolution, der sowohl im Exil als auch in Russland kontinuierlich daran arbeitete, seine Ideen zu verbreiten. Seine politischen Gegner, darunter Alexander Kerensky, Leo Trotzki, vor der Annäherung an die Bolschewiki, und die Menschewiki wurden von Lenin oft als Verräter am Sozialismus dargestellt, was die tiefe Polarisierung der russischen politischen Landschaft widerspiegelt. Lenins Reformen und seine politische Vision legten die Grundlage für die Sowjetunion, die offiziell im Jahr 1922 gegründet wurde. Obwohl er 1924 starb, bevor viele seiner Ideen vollständig umgesetzt werden konnten, hatte er bereits einen unauslöschlichen Eindruck in der Geschichte hinterlassen. Seine politischen Theorien und praktischen Maßnahmen prägten nicht nur die UdSSR, sondern beeinflussten auch zahlreiche revolutionäre Bewegungen weltweit. Der Leninismus wurde zur Inspiration für kommunistische Parteien in Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika, und seine Ideen wurden oft in abgewandelter Form von Führern wie Mao Zedong und Ho Chi Minh aufgegriffen. Gleichzeitig bleibt Lenins Vermächtnis umstritten. Für seine Anhänger ist er der Architekt einer gerechteren Gesellschaft, der die Unterdrückten befreite und den Kapitalismus in Frage stellte. Kritiker hingegen sehen in ihm einen Diktator, der die Grundlagen für das autoritäre Regime Stalins legte und die Hoffnungen auf eine demokratische, sozialistische Gesellschaft verriet. Diese Kontroverse zeigt, wie tiefgreifend Lenins Einfluss war und wie komplex seine Rolle in der Geschichte ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lenins politische Vision und seine Reformen die Basis für die Entwicklung der Sowjetunion legten. Er kombinierte die marxistische Theorie mit pragmatischen Anpassungen an die spezifischen Bedingungen Russlands, was ihm ermöglichte, die erste sozialistische Revolution der Geschichte erfolgreich zu führen. Seine Maßnahmen und Ideen hatten nicht nur unmittelbare Auswirkungen auf Russland, sondern beeinflussten auch die globale politische Landschaft des 20. Jahrhunderts. Trotz aller Widersprüche und Kritikpunkte bleibt Lenin eine der zentralen Figuren der modernen Geschichte, deren Vermächtnis bis heute Gegenstand intensiver Debatten ist. Die neue ökonomische Politik, NEP. Die neue ökonomische Politik, NEP, stellt einen der markantesten Wendepunkte in der Geschichte der frühen Sowjetunion dar. Sie wurde von Lenin auf dem 10. Parteitag der Kommunistischen Partei Russlands im März 1921 eingeführt und markierte eine deutliche Abkehr vom Kriegskommunismus, der die Wirtschaft des jungen sowjetischen Staates an den Rand des Kollapses gebracht hatte. Die NEP war eine pragmatische Antwort auf die drängenden wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der Zeit und reflektierte Lenins Realismus in der Frage, wie der Sozialismus in einem wirtschaftlich zurückgebliebenen Land aufgebaut werden könnte. Der Kriegskommunismus, der von 1918 bis 1921 praktiziert wurde, hatte massive wirtschaftliche und soziale Spannungen verursacht. Die Zwangsrequirierung von Nahrungsmitteln, die Verstaatlichung nahezu aller Unternehmen und die Abschaffung des Geldverkehrs hatten zu einer katastrophalen Situation geführt. Die landwirtschaftliche Produktion war um fast 50% im Vergleich zum Vorkriegsniveau gesunken und die Industrieproduktion erreichte nur etwa 20% des Niveaus von 1913. Die urbanen Zentren litten unter Hungersnöten und Millionen von Menschen starben an den Folgen von Unterernährung und Krankheiten. Inmitten dieser Krise brachen Bauernaufstände aus und selbst loyale Einheiten der Roten Armee, wie die Matrosen von Kronstadt, rebellierten gegen die bolschewistische Regierung. Diese Ereignisse zwangen Lenin und die bolschewistische Führung, ihre Wirtschaftspolitik zu überdenken. Die NEP war in vielerlei Hinsicht ein radikaler Bruch mit den Prinzipien des Kriegskommunismus. Sie erlaubte einen begrenzten Grad an Privatwirtschaft und marktorientierten Mechanismen, die in der marxistischen Theorie als Übereinstimmung mit einer Übergangsphase zum Sozialismus gerechtfertigt wurden. Bauern durften nun ihre Überschüsse auf lokalen Märkten verkaufen, nachdem sie eine fixe Abgabe in Form von Naturalsteuern an den Staat geleistet hatten. Diese Naturalsteuer, die die Zwangsrequirierung ersetzte, war deutlich niedriger und bot den Bauern einen Anreiz, mehr zu produzieren. Bereits 1923 begann die landwirtschaftliche Produktion zu steigen und bis 1925 hatte sie fast das Niveau von 1913 erreicht. Auch im Bereich der Industriepolitik brachte die NEP wesentliche Änderungen. Kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere im Handel und Handwerk, wurden wieder privatisiert, während die großen Schwerindustrien, der Bergbau und das Bankwesen unter staatlicher Kontrolle blieben. Diese duale Struktur wurde als Kommandohöhen der Wirtschaft bezeichnet, wobei der Staat strategische Industrien behielt, um langfristig die sozialistische Transformation zu sichern. Zwischen 1921 und 1926 erholte sich die Industrieproduktion langsam, wenn auch nicht so schnell wie die Landwirtschaft. Bis 1926 erreichte sie etwa 75% des Vorkriegsniveaus. Die NEP brachte auch eine begrenzte Wiederbelebung des Geldwesens mit sich. Der Staat führte 1922 den Sowjetrubel als neue Währung ein, um die Hyperinflation zu bekämpfen. Die neue Währung wurde durch Gold gedeckt und die Regierung bemühte sich, das Vertrauen der Bevölkerung in das Geldsystem wiederherzustellen. Unter der Leitung des Volkskommissars für Finanzen Grigori Sokolnikow wurde eine strikte Fiskalpolitik eingeführt, die half, die Inflation zu senken und die Stabilität der Währung zu sichern. Trotz dieser Fortschritte stieß die NEP innerhalb der Kommunistischen Partei auf erhebliche ideologische und politische Widerstände. Viele Bolschewiki sahen die NEP als einen Verrat an den sozialistischen Prinzipien, da sie private Gewinne und Marktmechanismen zuließ. Lenin verteidigte die NEP jedoch als eine notwendige taktische Maßnahme. In einer oft zitierten Analogie verglich er die NEP mit dem strategischen Rückzug, den die zaristische Armee während der Napoleonischen Kriege durchgeführt hatte. Er argumentierte, dass die NEP eine vorübergehende Phase sei, die dazu dienen würde, die wirtschaftlichen Grundlagen für den Aufbau des Sozialismus zu schaffen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der NEP war ihre Wirkung auf die städtische Bevölkerung. Mit der Lockerung der staatlichen Kontrolle über die Wirtschaft entstand eine neue soziale Schicht, die oft als Nepmen bezeichnet wurde. Diese kleinen Unternehmer und Händler profitierten von den neuen wirtschaftlichen Freiheiten und spielten eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Städte mit Konsumgütern. Allerdings wurden sie von vielen Bolschewiki mit Argwohn betrachtet, da sie als Relikt des Kapitalismus galten. Trotz ihres Beitrags zur wirtschaftlichen Erholung wurden sie von der Regierung stark besteuert und blieben politisch marginalisiert. Die NEP hatte auch erhebliche Auswirkungen auf die internationale Wahrnehmung der Sowjetunion. Viele westliche Beobachter sahen in der NEP einen Beweis dafür, dass die Bolschewiki von ihren radikalen Zielen abgerückt seien und sich in Richtung einer gemäßigten Wirtschaftspolitik bewegten. Tatsächlich zog die NEP ausländische Investoren an, insbesondere im Bereich der Schwerindustrie. Westliche Unternehmen wie die deutsche Firma Krupp oder die amerikanische Ford Motor Company schlossen Verträge mit der sowjetischen Regierung ab, um in die wirtschaftliche Modernisierung zu investieren. Die NEP war jedoch nicht ohne ihre Widersprüche und Probleme. Eine der größten Herausforderungen war das sogenannte Scherenproblem, ein Begriff, der die wachsende Kluft zwischen landwirtschaftlichen und industriellen Preisen beschreibt. Während die Landwirtschaft schnell wieder produktiv wurde, stagnierte die industrielle Produktion, was dazu führte, dass die Preise für Industrieprodukte stiegen, während die Preise für landwirtschaftliche Produkte sanken. Dieses Ungleichgewicht führte zu Spannungen zwischen Bauern und Arbeitern und drohte, die wirtschaftliche Erholung zu untergraben. Mit Lenins Tod im Januar 1924 wurde die Zukunft der NEP zunehmend unsicher. Innerhalb der Partei entbrannte ein erbitterter Machtkampf zwischen verschiedenen Fraktionen, darunter jene um Leo Trotzki, die eine schnellere Industrialisierung forderten, und die Gruppe um Nikolai Bucharin, der die NEP als notwendige Grundlage für den Sozialismus verteidigte. Letztendlich setzte sich Josef Stalin durch, der ab 1928 die NEP durch die Politik der Zwangskollektivierung und die ersten 5-Jahrespläne ersetzte. Obwohl die NEP nur wenige Jahre dauerte, hatte sie eine nachhaltige Wirkung auf die Entwicklung der Sowjetunion. Sie zeigte die Fähigkeit der bolschewistischen Führung, pragmatisch auf wirtschaftliche Krisen zu reagieren, und legte die Grundlage für eine vorübergehende wirtschaftliche Erholung. Gleichzeitig offenbarte sie tiefe ideologische Spannungen innerhalb der kommunistischen Partei und die Schwierigkeiten, den Sozialismus in einem wirtschaftlich und technologisch rückständigen Land aufzubauen. Die NEP bleibt ein faszinierendes Beispiel für die Komplexität und Widersprüche der frühen Sowjetunion und ein bedeutender Moment in der Geschichte des Sozialismus. Der Machtkampf nach Lenins Tod. Der Machtkampf nach Lenins Tod am 21. Januar 1924 markierte eine entscheidende Phase in der Geschichte der Sowjetunion. Dieser politische Konflikt, der die Zukunft der Sowjetunion nachhaltig prägen sollte, drehte sich nicht nur um die Frage der Nachfolge, sondern auch um grundlegende ideologische Differenzen und die Richtung der weiteren Entwicklung des Sozialismus in der UdSSR. Der Tod Lenins hinterließ ein Machtvakuum, das einer Reihe von politischen Akteuren und Fraktionen innerhalb der kommunistischen Partei anstrebten zu füllen. Lenin hatte vor seinem Tod keine klare Nachfolgeregelung festgelegt. In seinem sogenannten Testament, das er Ende 1922 und Anfang 1923 niederschrieb, warnte er vor den Charakterfehlern von Josef Stalin, den er als zuvor schroff bezeichnete, und schlug vor, ihn von seiner Position als Generalsekretär zu entfernen. Gleichzeitig hob Lenin auch die Schwächen anderer führender Bolschewiki hervor, darunter Leo Trotzki, den er zwar als äußerst fähig, aber zu hochmütig beschrieb. Dieses Testament wurde jedoch auf Druck Stalins und seiner Verbündeten nicht öffentlich bekannt gemacht, was eine entscheidende Grundlage für den nachfolgenden Machtkampf legte. In den ersten Jahren nach Lenins Tod standen 3 Hauptfiguren im Zentrum des politischen Ringens: Josef Stalin, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Leo Trotzki, der Vorsitzende des Revolutionären Militärkomitees und Architekt der Roten Armee, sowie Nikolai Bucharin, ein einflussreicher Theoretiker der Partei. Während Stalin geschickt seine Position innerhalb des Parteiapparats ausbaute, konzentrierte sich Trotzki auf seine Vision einer permanenten Revolution, die die internationale Ausbreitung des Sozialismus priorisierte. Bucharin hingegen vertrat die Idee des Sozialismus in einem Land, die später von Stalin aufgegriffen und weiterentwickelt wurde. Ein wichtiger Wendepunkt im Machtkampf war die sogenannte Triumviratsallianz zwischen Stalin, Grigori Sinujew und Lew Kamenew. Diese 3 Führer vereinten sich zunächst gegen Trotzki, den sie als ihren Hauptkonkurrenten betrachteten. Sinujew und Kamenew, die eng mit Lenin zusammengearbeitet hatten, warfen Trotzki Opportunismus und eine Überbetonung der internationalen Revolution vor. Gemeinsam nutzten sie ihre Kontrolle über den Parteiapparat und die Medien, um Trotzkis Einfluss zu untergraben. 1925 wurde Trotzki aus seiner Position als Vorsitzender des Revolutionären Militärkomitees entfernt, was seine politische Macht erheblich schwächte. Die Allianz zwischen Stalin, Sinowjew und Kamenew hielt jedoch nicht lange an. Ab 1926 brach sie auseinander, als Stalin begann, sich von seinen ehemaligen Verbündeten zu distanzieren und eine neue Koalition mit Nikolai Bucharin und Alexei Rykov einging. Diese neue Machtkonstellation, oft als rechte Opposition bezeichnet, unterstützte die NEP und eine langsame Industrialisierung. Sinowjew und Kamenew schlossen sich daraufhin Trotzki an und bildeten die sogenannte Vereinigte Opposition, die eine schnellere Industrialisierung und Demokratisierung der Partei forderte. Dieser Zusammenschluss war jedoch von Anfang an zum Scheitern verurteilt, da Stalin inzwischen die volle Kontrolle über den Parteiapparat und die Geheimpolizei erlangt hatte. Im Dezember 1927 wurden Trotzki, Sinowjew und Kamenew auf dem 15. Parteitag aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. Trotzki wurde zunächst nach Almaty in Kasachstan verbannt und 1929 schließlich ins Exil in die Türkei geschickt. Seine politischen Ideen fanden zwar weiterhin Anhänger, insbesondere unter den sogenannten Trotzkisten, doch sein direkter Einfluss auf die sowjetische Politik war damit beendet. Sinowjew und Kamenew wurden vorübergehend rehabilitiert, bevor sie in den 1930er Jahren im Zuge der stalinistischen Säuberung erneut verurteilt und hingerichtet wurden. Ein weiterer entscheidender Faktor in diesem Machtkampf war Stalins Fähigkeit, den Apparat der Kommunistischen Partei für seine Zwecke zu nutzen. Als Generalsekretär hatte er Zugang zu einer Vielzahl von Verwaltungsinstrumenten, mit denen er loyale Anhänger in Schlüsselpositionen platzierte. Stalin nutzte die Praxis der Nomenklatura, um ein Netzwerk von Unterstützern aufzubauen, die ihm ihre Karrieren verdankten und ihm gegenüber loyal waren. Gleichzeitig verstand er es, seine politischen Gegner zu isolieren und gegeneinander auszuspielen. Diese Taktik ermöglichte es ihm, nach und nach die absolute Kontrolle über die Partei und den Staat zu erlangen. Der Machtkampf nach Lenins Tod war nicht nur ein Kampf um politische Positionen, sondern auch um die ideologische Richtung der Sowjetunion. Trotzkis Konzept der permanenten Revolution, das eine ständige internationale Ausbreitung des Sozialismus forderte, stand im Widerspruch zu Stalins Theorie des Sozialismus in einem Land, die darauf abzielte, den Sozialismus zuerst in der Sowjetunion zu konsolidieren. Bucharins Verteidigung der NEP und einer moderaten Wirtschaftspolitik war wiederum eine Alternative zu Stalins zunehmend zentralistischer und autoritärer Herangehensweise. Bis 1929 hatte Stalin alle seine Hauptkonkurrenten aus dem Weg geräumt und eine uneingeschränkte Herrschaft etabliert. Diese Konsolidierung seiner Macht ebnete den Weg für die radikalen wirtschaftlichen und politischen Maßnahmen, die in den 1930er Jahren folgen sollten. Darunter die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, die rasche Industrialisierung und die massiven politischen Säuberungen. Der Machtkampf nach Lenins Tod war somit nicht nur ein wichtiger Abschnitt in der Geschichte der Sowjetunion, sondern auch eine entscheidende Phase in der Entwicklung der stalinistischen Diktatur, die das Land für Jahrzehnte prägen sollte.